Hallo. Sie sind weit weg. Zur letzten Reihe. Ich weiß gar nicht, habe ich hier ein Mikro? Achso, das heißt, also ich muss nicht schreien oder so. Sehr schön. Mit der Kamera ist das okay, wenn ich so... Bin ich noch im Bild? Ich wollte nur mal austesten, was alles noch geht. Sehr schön. Die Claudia Brehm hat mich ja jetzt schon breit angekündigt. Das stimmt, alles ist auch wenig hinzuzufügen. Höchstens ein paar Sachen zurückzunehmen, aber das will ich jetzt mal nicht tun. Freut mich, dass Sie gekommen sind zu so später Stunde. Und obwohl Theorie hier im Titel steht, so ein paar Passagen sind auch wirklich Theorie dabei. Ich habe dann auch sehr viel Praxis, die ich vorstellen möchte, also die Verbindung Theorie-Praxis, aber so ein paar Aufzählungen kommen dann. In meinem Leben, in meinem normalen Leben tagsüber baue ich Bildungslösungen für Großunternehmen, Banken vor allen Dingen, viel mit E-Learning, habe dort sehr wenig mit Theorien zu tun. Also komme eigentlich eher als Blogger oder wenn ich im Netz bin mit Theorien in Berührung. Und es ist auch schon gleich die Frage, also wozu braucht man eigentlich Theorien? Wenn ich für einen Banker eine Lösung baue, wenn der ein Problem hat, Leute qualifizieren will, dann will er alles Mögliche wissen, dann gibt er alles Mögliche vor. Was er garantiert nicht wissen will, ist, welche Theorie ich habe oder welche Theorie wir haben als Unternehmen. Und das ist schon gleich die spannende Frage, also wozu braucht man Lerntheorien überhaupt? Und ich will versuchen, das Thema auch so ein bisschen am Anfang anzureißen, um vielleicht da ein paar Sachen auch mal kurz zu hinterfragen, bevor wir uns reinstürzen in so eine Theorie. Vielleicht kurz vorneweg die Frage, wer von Ihnen hat denn, bevor er die Agenda dieser Ringvorlesung gelesen hat, mal schon mal was von Konnektivismus gehört? Oder mal den Begriff gelesen irgendwo? Zahlreiche Handzeichen, danke. Okay, also ein unbeackertes Feld. Ich beginne mal, wenn Sie Fragen haben, dann bitte grätschen Sie rein, melden Sie sich oder wenn Sie das Gefühl haben, jetzt wird es irgendwie zu trocken oder zu langweilig oder was auch immer, dann rollen Sie mit den Augen oder machen irgendwelche Zeichen, die ich mitbekommen kann. Ich werde versuchen, darauf zu reagieren. Das habe ich jetzt Ihnen mal mitgebracht, das ist ein Post vom 5. Januar. Ich weiß nicht, kennt von Ihnen jemand Huffington Post? Da links oben. Das ist eine Polit-Online-Zeitung in den USA, sehr bekannt geworden, auch so mit dem Web 2.0 hochgekommen. Da schreiben ganz viele Autoren, ist eigentlich so ein Sammelsurium von Blogs unter so einer Oberfläche, sehr populär und da gab es jetzt diese Ankündigung, oder gibt es immer noch, Connectivism and Connective Knowledge. Und ich werde das am Ende nochmal aufnehmen. Das ist ein Kurs, der beginnt... Hier steht es auch am 17. Januar. Also wenn Sie jetzt hier gar nichts mitbekommen in der nächsten Stunde, das Gefühl haben, was hat der Kerl da erzählt und was ist das eigentlich genau, ich habe nichts verstanden, dann gehen Sie einfach mal auf diese Seite, gucken sich diesen Link an, gehen Sie auf den Kurs und wenn Sie ganz mutig sind und ab dem 17. Januar ein bisschen Zeit haben, dann melden Sie sich da an. Das kostet nichts, ist for free. Und ich stelle den Vorläufer dieses Kurses im Folgenden so ein bisschen vor. Also ich bereite Sie darauf vor, was Sie hier eigentlich machen können. So, das zur Vorwarnung. Das sind die drei Punkte, über die ich so ein bisschen mit Ihnen reden möchte. Der erste Punkt ist zum Aufwärmen. Also warum überhaupt Theorien? Nicht groß, aber mal kurz hinterfragen, warum sitzen wir überhaupt hier zusammen und unterhalten uns über eine neue Lerntheorie? Fragezeichen. Und dann so ein bisschen, was steckt dahinter? Konnektivismus oder Connectivism, wie die Amerikaner oder Angelsachsen sagen. Und wie könnte eine Praxis aussehen, also diese Lerntheorie übertragen in eine Lernumgebung. Das ist so der rote Faden. Ich steige mal ein. Das sind die Lerntheorien, die Sie vielleicht schon mal gehört haben, wo Sie was gelesen haben. Ich habe es mal die üblichen Verdächtigen genannt. Wenn Sie irgendein Handbuch zur Pädagogik in der Hand haben heute, dann stolpern Sie über diese vielen kleinen Sachen, die habe ich aus Wikipedia mal reinkopiert, aber immer über diese drei großen. Die Kapitel, die Sie dann dort lesen, wenn Sie ein, zwei gelesen haben, sind in der Regel nicht mehr sehr spannend, weil das schreibt man eigentlich seit 10, 15 Jahren fleißig voneinander ab. Und da ist auch wenig Neues passiert. Vor 20 Jahren kam mal der Konstruktivismus dazu. da bewegt sich noch so ein bisschen was, was der genau bedeuten könnte in Lernumgebungen für Lernprozesse. Aber das ist ein sehr stabiles Konstrukt. Und da kommt jetzt der Konnektivismus rein. Was mich aber interessiert hat, ich habe noch mal so ein paar Kapitel gelesen zu diesen Themen und bin dann so auf diese Fragen gestoßen. Ich habe die mir einfach mal aufgeschrieben, was mir bei der Lektüre von Behaviorismus und Kognitivismus und Konstruktivismus so durch den Kopf kam und kam so auf diese Fragen. Also ich gehe sie mal ganz kurz durch. Wann ist eine Idee oder ein Konzept überhaupt eine Theorie? Wann nennt man etwas eine Theorie? Wie verhalten sich Lerntheorien eigentlich zur Didaktik, zu dem, was man oder Sie vielleicht später mal in der Schule oder an der Uni machen? Wozu brauchen wir überhaupt Theorien? Kann es verschiedene, Klammer auf, gültige Lerntheorien nebeneinander geben? Das ist ja auch so eine Frage. Muss ich mich vielleicht für eine Theorie entscheiden und dann geht nichts mehr? Oder wie auch immer, kann man von einer bestimmten Methode, mir zum Beispiel jetzt hier in einem didaktischen Setting, kann man von einer Methode auf eine bestimmte Lerntheorie schließen? Wie viele Theorien, welche Theorien muss man kennen, um gute Lernprozesse, gute didaktische Szenarien gestalten zu können? Ist da irgendwas dabei, was bei Ihnen auch vielleicht ein Fragezeichen auslöst? Oder sind Sie so weit mit sich im Reinen, dass Sie sagen, hatten Sie mit den anderen Lerntheorien schon mal, Lerntheorien, also Behaviorismus und so weiter, schon mal Berührung, Kontakt, da hinten ein Nicken? Ich denke, das kennen Sie oder haben Sie schon mal gelesen in irgendeiner Form. Sind das, oder ist eine von diesen Fragen dabei, wo Sie sagen, ja, das würde mich auch interessieren? Oder da kann ich die Frage... Okay, das wäre jetzt für mich die am wenigsten spannende, Entschuldigung, weil das ist so, ja genau, welche Theorien sind wichtig, was muss ich kennen und dann die anderen am besten gleich streichen. Ja, das ist so im Sinne der Aufzählung, was ist aktuell, was ist so Standard in der Pädagogik. Also die anderen Sachen, die haben mich schon, also mich beschäftigen sie immer wieder. Also schon die erste Frage, wann ist eine Theorie eigentlich? Ich sehe ja viel zu viel für so eine Veranstaltung wie hier, aber wann nennt man etwas, wenn jemand ein Konzept in den Raum stellt und ein paar Thesen aufstellt, vielleicht ein kleines Modell zeichnet, wann ist das eine Theorie? Da gibt es sicher formale Kriterien, da gibt es inhaltliche Kriterien. Was das Lernen angeht, beschäftigen wir ganz schnell mit der Frage, wie setzt sich der Mensch mit seiner Umwelt auseinander? Ist die Umwelt etwas, was wir aufnehmen können, was wir abbilden können? Ist die Umwelt etwas, was wir bei uns im Kopf konstruieren? Also sehr grundlegende Fragen, die wiederum dann auch so eine Messlatte sind für jemanden, der eine neue Theorie entwickelt. Wozu braucht es überhaupt Theorien? Kann ich ein guter Lehrer sein, ohne jemals was von Theorien gehört zu haben? Ihr kennt die Antwort, natürlich ja. Also wozu braucht es dann überhaupt Theorien? Das ist ja nicht ganz trivial. Welche Verbindung hat eigentlich didaktische Praxis, also wenn man dann Unterricht gestaltet, zu Theorien? Kann man von dem einen auf das andere schließen oder auch umgekehrt wieder zurück? Kann ich einen Unterricht von jemandem angucken und sagen, okay, der vertritt wahrscheinlich diese Lerntheorie? Das sind so Fragen, die mir bei der Lektüre dieser ganzen Theorien immer wieder durch den Kopf schießen und dann auch zu beurteilen, wie ordne ich eigentlich eine neue Theorie ein? Ich will nur so ein paar Fragen noch mal ganz kurz auf den nächsten zwei Folien festhalten und etwas vertiefen. Wenn Sie Interesse haben und es mal schnell ein bisschen reflektieren wollen, also gerade das Verhältnis von Theorie zur didaktischer Praxis, das sind so zwei Unterlagen, die ich Ihnen da empfehlen kann. Das eine ist die Langfassung links, das zweite ist die Kurzfassung. Die Kurzfassung ist nicht nur kürzer, sondern auch etwas prägnanter, weil die Autorin gezwungen war, auf 10 Seiten zusammenzufassen, warum man sich eigentlich mit Theorien auseinandersetzen soll. Sehr schön. Ich habe einen Punkt mal rausgegriffen, weil der dann auch für den Konnektivismus ganz spannend wird, nämlich die Frage, wie sich Lerntheorien eigentlich zur didaktischen Praxis verhalten. Ich habe den ersten Punkt mal vorneweg gestellt, und hingeschrieben, es sind keine unmittelbaren Anleitungen für die didaktische Praxis. Das ist vielleicht selbstverständlich, vielleicht auch nicht. Das heißt, wir haben nicht zwei Spalten, links Theorien und rechts didaktische Methoden, Instrumente, Tools. Das geht so nicht. Und wir haben umgekehrt auch, wir können nicht den Rückschluss machen von einer bestimmten didaktischen Methode, einem Setting und dann sagen, das ist diese Theorie. Das funktioniert auch nicht. Heben Sie die Hand, fragen Sie, wenn da irgendetwas unklar ist oder wenn ich jetzt noch zwei Sätze nachschieben sollte. Lerntheorien sind immer eingebunden in einen historisch-gesellschaftlichen Kontext. Das ist relativ selbstverständlich. Sie entstehen irgendwann, irgendjemand vertritt es. Ist aber eine ganz spannende Sache, wenn es um neue Theorien geht. Jeder, der eine Theorie formuliert, hat natürlich den Anspruch, dass diese Theorie nicht nur heute gültig ist, sondern eventuell auch noch oder idealerweise auch noch morgen und übermorgen. Also nicht mit der nächsten technischen Erfindung, mit der nächsten sozialen Entwicklung über Bord geschmissen werden muss. Jetzt haben wir Theorien wie den Konnektivismus, der schon im Titel etwas Aktuelles aufnimmt. Was bedeutet das? Können Theorien vielleicht gar nicht längerfristig gültig sein, weil sie gar keine Antworten geben können auf Fragen, die erst morgen oder übermorgen entstehen oder die neu entstehen, weil Technologien gestern noch nicht da waren, aber heute da sind. Also das ist eine ganz, finde ich, spannende Frage, weil wie zeitabhängig sind Theorien? Wir wissen natürlich, in der Physik, in den Naturwissenschaften werden Theorien formuliert, die sind nicht abhängig von einem bestimmten Kontext oder idealerweise nicht abhängig. Aber hier in den Sozialwissenschaften gibt es immer wieder Dinge, die natürlich herangetrieben werden, getriggert werden oder beeinflusst werden von unserer Umgebung, von neuen Technologien, von sozialen Entwicklungen. Und wie gesagt, der Konnektivismus steckt da mittendrin. Und viele sagen, das ist ganz spannend, weil der gibt Antworten auf Dinge, die andere Theorien noch nicht beantworten konnten. Aber die Frage ist auch, ist das überhaupt ein Kriterium an Theorien? Also, dass die auf neue Technologien Antworten geben müssen, die vielleicht gestern noch gar nicht da waren. Zwischen Theorien und dem Handeln in der Praxis liegen Zwischenschritte. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mal eine kleine Grafik noch mitgebracht aus diesem Papier hier, um so ein bisschen das Verhältnis von Theorie und Praxis mal einzuordnen oder mal zu visualisieren. Ich denke, das bringt sehr schön auf den Punkt, dass wir, also wenn hier unten irgendwo die Praxis ist, also der Unterricht in irgendeiner Form oder ein WBT, das Sie entwickelt haben oder ein Forum, das Sie gestalten, begleiten zu einem Unterricht, dann ist da ganz oben die Theorie und sehr vieles dazwischen, bis man dann zu dieser Praxis kommt. Und umgekehrt von dieser Praxis können Sie nicht auf die Theorie schließen. Die einzelne MC-Aufgabe, der einzelne Test ist nicht unbedingt Behaviorismus oder ist nicht Kognitivismus, sondern erstmal ein einzelner Test. Was wichtig ist, sind hier die praktischen Anforderungen und die Ziele. Die beeinflussen in der Regel, was Sie für einen Unterricht gestalten oder was wir hier in meinen Zusammenhängen für eine Lösung für eine Bank entwickeln oder für ein Unternehmen. Also Sie geben den Rahmen vor, Sie sagen, okay, wir haben hier 200 Mitarbeiter und die sollen bis Ende des Jahres das und das lernen und wir haben das Budget und wir haben die Technik. Also diese Dinge hier bestimmen eigentlich didaktische Szenarien. Und Theorien sind etwas, ja, was sind Theorien eigentlich? Sie helfen uns, eine Vorstellung vom Lernen, von Lernprozessen zu entwickeln. Sie helfen uns zu reflektieren, dass wir das, was wir tun, nicht unbewusst tun. Dass wir Dinge hinterfragen, die wir sonst vielleicht einfach so tun würden, ohne genau zu wissen, warum. Also das ist so der Kontext, in dem Theorien sind, aber etwas, was nur sehr mittelbar Einfluss auf die didaktische Praxis hat. Haben Sie zu dem Punkt, zu dem Rahmen noch eine Frage, die Sie vielleicht auch mit Blick auf dieses kleine Modell haben? Theorie, Praxis. Ich habe es jetzt mal sehr verkürzt dargestellt. Man kann natürlich reintauchen jetzt in einzelne Themen, in Formate, in einzelne Theorien, aber ist so dieses Setting ungefähr klar und nachvollziehbar, dass wir da also eine Prozesskette haben, die irgendwo mit Theorien anfängt und zur Praxis führt, aber keine kausalen Verhältnisse, keine kausalen Beziehungen zwischen, ich habe eine Vorstellung von irgendetwas, ich denke irgendetwas und da kommt eine bestimmte Praxis raus. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ich gehe jetzt mal rein in das Thema Konnektivismus. Ich mache es, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig. Also werde nicht in alle Untiefen reingehen, die diese Theorie bietet und Verästelungen. Sie ist sehr eng verknüpft mit einem Menschen, den sehen Sie da links oben. Das ist George Siemens. Der hat am 12. Dezember 2004 mal einen kleinen Aufsatz geschrieben. Der hieß so ähnlich wie der Titel unseres heutigen Abends. Er hat ihn in einem Blog geschrieben, er hat dann mal 2 Jahre später noch ein Buch hinterhergeschoben. Und das ist so ein bisschen die Grundlage des Konnektivismus, des Konnektivism. Er ist an der Athabasca University in Kanada, das ist sowas wie die Open University oder Fernhochschule in Kanada. Er ist einer der Web 2.0 Apologeten. Er schreibt auf Teufel komm raus, er veröffentlicht in einem Riesentempo, ist in wahnsinnig vielen Projekten drin. Und das macht es auch so schwierig und faszinierend, gleichzeitig mit dieser Theorie sich auseinanderzusetzen, weil er ist in Projekten, er schreibt über diese Theorie, er treibt die immer wieder vorwärts, sodass es sehr, sehr schwierig ist, da einen genauen Bezugpunkt zu haben, wenn man dann über diese Theorie sprechen will. Weil er in einem Wahnsinnstempo publiziert und Dinge vorantreibt. Und es für Außenstehende oft schwierig wird, dann den genauen Punkt oder den genauen Stand der Entwicklung nachzuvollziehen. All die Dinge, von daher ist es auch sowas wie eine Social-Media-Theorie, stehen frei und offen im Netz. Also Sie können da hingehen, Sie können da aufklicken, einfach eingeben in Google, dann kommen Sie auf diese Quellen. Also es ist sehr präsent im Netz. Das ist deswegen auch so ein bisschen die Diskussion prägend. Der ist sehr, sehr aktiv. Er hat, wie gesagt, diesen einen Aufsatz geschrieben. So ein paar Eckpfeiler, was den Konnektivismus betrifft. Auf der einen Seite sagt er, technologischer, gesellschaftlicher Wandel. Da ist etwas in den letzten 10, 20 Jahren entstanden, das prägt uns, das prägt unseren Alltag, das prägt unsere Kommunikation, das prägt die Art und Weise, wie wir arbeiten. Ich habe mal auf den 3 Bullet Points so die wichtigsten Punkte herausgegriffen. Er sagt auf der einen Seite Technologie, Internet. Er sagt nicht Web 2.0, aber Internet und die Netze. Halbwertszeit des Wissens, wachsende Informationsflüsse. Also wir haben heute eine ganz andere Informationsökologie oder Umgebung wie noch vor 10, 20 Jahren. Und das kann, so George Siemens, unsere Vorstellung von Lernen, von Informieren, von der Art und Weise, wie wir neues Wissen aufnehmen, nicht unbeeinflusst lassen. Also wir können nicht das hier konstatieren oder beobachten und gleichzeitig über Lernen so weiterdenken, wie wir es bisher getan haben. Die wachsende Bedeutung von Netzwerken gehört dazu. Und dann sagt er auch, ich habe das mal hier so in dem ersten Satz ein bisschen hervorgehoben, die bisherigen oder die bestehenden Lerntheorien, wie wir sie vorhin mal aufgezählt gesehen haben, die schaffen es eigentlich nicht mehr, diese Entwicklungen abzubilden. Also da passt etwas nicht mehr zusammen. Er bringt es hier auf den Punkt nochmal mit den Technologien, aber im Kern sagt er immer wieder, die bisherigen Lerntheorien konzentrieren sich eigentlich auf den einzelnen Menschen, auf das einzelne Individuum und wie der lernt. Und Sie sehen hier an den Begriffen Netzwerken und Technologien, Siemens und andere sagen, das kann es heute nicht mehr sein. Wir leben in Netzwerken, Sie leben in Netzwerken, alles hat miteinander zu tun. Und dann noch diese exponentiell gewachsenen Informationsflüsse. Es bringt nichts mehr oder es kann nicht mehr sein, dass wir Lernen an den Einzelnen binden. Was eine ganz gravierende These ist, weil Lernen bisher eigentlich immer nur auf den einzelnen Menschen bezogen wurde. Das war ganz selbstverständlich bei allen sozialen Einflüssen und wann auch immer das Sein, das Bewusstsein bestimmt hat. Lernen ist immer eine sehr individuelle Geschichte gewesen, in allen Lerntheorien bis heute. Und auch ich tue mich schwer, da einfach zu unterschreiben und zu sagen, okay, was heißt das jetzt eigentlich, wenn er sagt, dass auch das Lernen sich mehr und mehr in Netzwerken abspielt. Das ist nicht ganz trivial und auch nicht ganz eingängig. Also da zögert, denke ich, jeder sofort zu nicken und zu sagen, okay, da hat sich wirklich was verändert. Aber er sagt einfach, die bestehenden Lerntheorien, die greifen das noch nicht. Die hatten noch keine Vorstellung von den Technologien. Netzwerke waren da noch nicht so ein Thema. Er sagt auch, die bestehenden Theorien konzentrieren sich darauf, in irgendeiner Form von Wissen zu reden, das übertragen werden kann. Der Konstruktivismus ist da ein bisschen anders. Der konzentriert sich schon auf das Wissen, das konstruiert wird. Aber er sagt, da ist immer noch eine Vorstellung von Wissen, die einfach nicht mehr hinhaut. Wir haben kein Wissen mehr, das in irgendeiner Form greifbar ist, weil im selben Moment ist es eigentlich schon wieder obsolet. Das ist dann diese Halbwertszeit des Wissens. Es macht gar keinen Sinn mehr, irgendwelchen Entwicklungen nachzulaufen, weil wenn wir sie irgendwie erfasst haben, sind sie eigentlich schon wieder von gestern. Und das versucht er auch mit dieser Idee, mit dieser Theorie ein bisschen abzubilden. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, der Rahmen, der ihn da treibt. Ich habe es dann nochmal in, er hat so zwei, drei Thesen, die tauchen immer wieder auf, wenn es darum geht zu sagen, was ist denn jetzt Lernen im Konnektivismus eigentlich? Ich habe mal so in drei Bullet Points die wichtigsten Thesen festgehalten. Ganz zentral nochmal, Wissen ist kein Objekt, aber das sagen andere Lerntheorien auch, muss man dazu sagen. Wissen ist verteilt und vernetzt. Also Netzwerke sind etwas ganz Zentrales, was Informieren, was Wissen, was das Aneignen von Umwelt angeht. Und es geht beim Lernen immer darum, Verbindungen herzustellen. Also gar nicht mehr Dinge, Informationen aufzunehmen, sondern im Kern steht es, Verbindungen herzustellen. Zwischen Ideen, zwischen Konzepten, zwischen Menschen, zwischen Objekten. Also Verbindungen sind etwas ganz Zentrales in jeder Form. Das sind so die Grundthesen. Er hat es dann noch auf zwei, drei Dinge übertragen. Also ist ja dann auch so ein geläufiges Bild, dass man sagt, okay, dieses Phänomen, das wir jetzt bei Menschen entdeckt haben, das kann man auch in sozialen Systemen und eventuell sogar noch in technischen Systemen wiederentdecken. Das hat er dann auch getan. Er sagt, also dieses Verbindungen, das ist auf der einen Seite bei uns im Kopf ganz zentral, neuronale Verbindungen, wenn wir uns mit neuen Informationen auseinandersetzen. Er sagt aber auch, dieses Prinzip kann ich überall in der Natur entdecken. Das kann ich auch in sozialen Systemen entdecken, das kann ich auch in Organisationen entdecken, das kann ich auch sogar in der Beziehung Mensch-Technologie entdecken. Also Verbindungen sind überall. Das ist auch so ein stützendes Argument, dass es nicht nur darum geht, jetzt etwas für uns festzustellen, sondern zu sagen, das ist ein Prinzip, ich will nicht sagen ein Prinzip der Natur, aber etwas, das wir heute überall entdecken können. Verbindungen, Netzwerke. Und überall geht es darum, Verbindungen herzustellen, Verbindungen zu stärken, Knotenpunkte zu stärken. Das sind so Metaphern, die immer wieder auftauchen. Ich habe das aber jetzt hier nicht zu breit gemacht, weil wenn man das länger, ausführlicher liest, ist es auch nicht so spannend und auch sicher nicht das Richtige für einen Zusammenhang wie den hier. Das ist auch nochmal so ein Bild, das in dieser Theorie immer wieder auftaucht. Vor allen Dingen der Satz, der daneben steht, also dass es heute nicht mehr darum geht oder immer weniger darum geht, eigentlich dieses Knowing What und Know How aufzubauen, sondern vielmehr zu wissen, wo sind Informationen und wer hat Informationen. Es ist vielleicht so ein schönes Bild, eine kleine Metapher, dass auch diesen Wandel vom Individuum zum Netz unterstreicht und nochmal ein bisschen unterstützt. Also das sind so die zentralen Bilder des Konnektivismus. Ich habe hier nochmal einige Prinzipien festgehalten, aber ich will jetzt mit Ihnen diese Prinzipien nicht durchgehen. Ich habe nochmal zwei hervorgehoben. Auf der einen Seite das hier, das auch nochmal diese tragende Bedeutung der Technologie unterstreicht. Also da wird ganz klar und deutlich gesagt, Technologie ist eine neue Qualität. Und Theorien, die diese Qualität nicht aufnehmen, die haben einfach ein Defizit, die haben eine Lücke, die reichen heute nicht mehr aus, um Lernen und die Dinge, die damit zusammenhängen, zu erklären. Also ist ein ganz zentrales Element im Rahmen dieser Theorie. Und das andere, ich habe nochmal hier einen Punkt unterstrichen, was Sie dann in den Schriften, die es gibt zum Konnektivismus, immer wieder lesen, das sind Fähigkeiten, Skills, die betont werden. Also Dinge, die wir tun müssen, die wir tun, die wir können müssen, um uns in dieser veränderten Umwelt auseinanderzusetzen. The ability to see connections and recognize patterns ist so ein ganz zentrales Motiv, aber ist gleichzeitig auch ein Punkt, wo viele das große Fragezeichen hinter diesen Konnektivismus setzen, weil eigentlich gehören Skills und Fähigkeiten, die wir brauchen, nicht in eine Theorie. Also da sagen dann ganz viele, Achtung, Das hat mit der Theorie nichts zu tun. Hier geht es eigentlich um so etwas wie ein Curriculum. Also aufzuschreiben, was wir heute, morgen können müssen, um die Kompetenzen zu haben, zu besitzen, zu entwickeln, morgen noch, übermorgen noch handlungsfähig in einer Umwelt zu agieren. Also da verschwimmt, und das ist sehr stark in diesen ganzen Schriften zu beobachten, so ein bisschen die Theorie, die Beschreibung von Lernprozessen, wie sie funktionieren, wie sie ablaufen, mit so einer Agenda. Also was muss getan werden, was muss heute an Universitäten geschult werden, in Schulen gelernt werden, um handlungsfähig zu sein. Also deswegen habe ich das nochmal hervorgehoben. Das ist auch so ein Punkt, den viele, die sich kritisch mit dieser Theorie auseinandersetzen, immer wieder betonen. Also da steckt viel zu viel Pädagogik, Curriculum drin und zu wenig Theorie. Hier nochmal eine kleine Zusammenfassung, aber ich denke, Sie haben dann auch den Zugriff auf die Folien oder dass wir da jetzt nicht jeden Kasten im Einzelnen durchgehen müssen. Es ist nochmal so eine kleine Gegenüberstellung der bestehenden Theorien ganz aktuell, wo diese Punkte auch nochmal den Alternativen in den anderen Theorien gegenübergestellt werden. Aber das will ich jetzt hier mal mit einem kurzen Verweis überspringen. Die kritischen Punkte, ich habe es hier mal kurz zusammengefasst. Auf der einen Seite, das ist so der erste Punkt, der Verweis darauf, dass wir es noch mit einer ganz jungen Theorie zu tun haben, einem ganz jungen Konzept, 2004, also gerade fünf Jahre alt. Man beginnt sich gerade damit auseinanderzusetzen. Es gibt sehr wenig Studien, wenig Untersuchungen, die sich ganz konkret auf diese Theorie beziehen und sagen, okay, wir nehmen mal diese Thesen, wir nehmen mal das Modell und versuchen, es runterzubrechen und zu schauen, funktioniert es wirklich, es zu überprüfen, empirische Studien anzufertigen. Deswegen also forschungsmethodisch noch mit einem großen Fragezeichen. Keine konsistente neue Lerntheorie, es geht auch so ein bisschen in die Richtung. Wissenschaftstheoretisch kann es noch nicht verortet werden, weil es noch keine großen Aussagen über das Verhältnis Individuum und Umwelt sagt, sondern eher sich auch in dieser Mischung aus Theorien, Aussagen und pädagogischen Anforderungen bewegt. Unterstreicht der letzte Punkt auch nochmal, der nimmt genau diese Skills auf, die immer wieder im Rahmen dieser Theorie gefordert werden und sagt eigentlich, das gehört nicht in eine Lerntheorie, das ist wirklich reine, nackte Pädagogik, wenn es darum geht zu sagen, was müssen wir lernen, was muss eigentlich in so ein Curriculum, in einer Schule, in einer Universität rein. Das ist so ein bisschen der aktuelle Stand. Ich wollte jetzt, das wäre jetzt die Frage, ob das mit dem, die Technik hat sich verflüchtigt. Ich muss Ihnen das kleine 3-Minuten-Video erzählen. Okay, kriegen wir auch hin. Ich wollte Ihnen jetzt mal kurz... Ja, genau. Das hatten wir doch auf der letzten Veranstaltung auch. Ich erinnere mich dunkel, genau. Also wenn gleich das Video kommt, dann versuche ich es mal über das Mikro und das Laptop den Ausgang dazu machen. Das war die Theorie, das waren Theorien an sich und jetzt der Sprung rein in die Praxis. Ich möchte Ihnen einen Kurs vorstellen und ich denke, wenn Sie den Connectivism als Begriff noch nicht so häufig gelesen haben oder noch gar nicht gelesen haben, dann werden Sie diese Begriffe hier auch nicht kennen. Massive Open Online Kurs ist so ein Phänomen, das 2-3 Jahre alt ist, wo also die Protagonisten des Konnektivismus sich hingesetzt haben und gesagt haben, okay, jetzt versuchen wir mal das umzusetzen, was wir vorher als Theorie, als Modell beschrieben haben. Und diesen Kurs hier, das ist also ein komplizierter, langer Kurstitel, den hat es 2008 gegeben, dafür steht auch dieses CCK08. Das ist dann wiederum ein Tag und darüber kann vieles, was da geschrieben worden ist, zusammengefasst werden. Das werde ich gleich noch ein bisschen vorstellen. Dieser ganze Kurs hat zwei, ja nicht mehr Lehrer, sondern Facilitators, wie die Amerikaner gerne sagen. Und da kommt jetzt so der zweite Protagonist, den einen kennen Sie bereits, der zweite ist Stephen Downes, für den ich auch gerne immer bei jeder Gelegenheit Werbung mache. Wenn Sie mal im Netz sind und Zeit und Lust haben, einem einem Phänomen zu folgen, dann geben Sie seinen Namen ein, gehen Sie auf seine Seite, abonnieren Sie seinen täglichen Newsletter und schauen Sie einfach mal hier, das ist so OL Daily. Der Mensch schreibt also über alles, was mit Lernen zu tun hat, von der philosophischen Seite bis zu einzelnen SCORM-Schnittstellen, also Lernplattformen technisch betrachtet und so weiter. Er hat den Begriff E-Learning 2.0 auch mal als erster so in die Diskussion geworfen, also mit der Frage verbunden, was könnte Web 2.0 für das Thema E-Learning bedeuten? Ah, ich muss vielleicht doch nicht erzählen oder Mikro halten. Stephen Downes, auch Kanadier. Nein, ich überlege gerade. Okay, ja, wunderbar. Wunderbar. Die beiden haben diesen Kurs, den ich gerade vom Titel her erwähnt habe, 2008 initiiert. Und was die im Einzelnen gemacht haben, das möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten so etwas vorstellen. Der Kurs war ein 12-Wochen-Kurs. Sie sehen hier so die Agenda. Das Spannende an dem Kurs ist jetzt auch ein bisschen diese Dreifach-Doppel-Dreifach-Referenz. Also das war der Konnektivismus als Theorie steht dahinter. Die beiden Kollegen haben versucht, das Ganze umzusetzen in ein Kurskonstrukt. Und das Kurskonstrukt oder der Kurs wiederum ging auch über den Konnektivismus. Also sie haben gleichzeitig eine pädagogische, didaktische Praxis gelebt, haben aber auch wiederum über diese Lerntheorie diskutiert. Was natürlich nochmal diese ganzen, wahnsinnig viele Beiträge zu dieser Theorie entwickelt hat. Ich erzähle einfach weiter und Sie haben schon hier, oder?
Ich weiß nicht, wo Ihr Eingang
ist. Ach so, da ist ein Eingang zumindest. Also, es gibt, was hat aber jetzt einen? War ich das schon, diesen kleinen? Es hat mittlerweile eine Neuauflage gegeben, 2009 dieses Kurses, und es gibt eine, und das schließt wieder an diesen kleinen Zeitungsausschnitt vom Anfang an, es wird eine Neuauflage geben, die jetzt in ein paar Tagen beginnt. Und der Kurs, ich gucke gerade nochmal, wurde zusammen mit einer Universität entwickelt, University of Manitoba. Also man konnte sich dort ganz normal einschreiben, wie an einen normalen Universitätskurs, was aber die wenigsten gemacht haben. Also die ein Zertifikat haben wollten, haben sich dort eingeschrieben. Und alle anderen konnten sich, also das war so auch so ein Bildungstechnologie, in Anführungszeichen, Kurs, Weiterqualifizierung. Und alle anderen, die Interesse an diesem Kurs, an diesem Thema hatten, konnten sich im Netz anmelden. Im Sinne von, also anmelden, das war dann irgendwo die E-Mail-Adresse eingeben und die haben dann einen Newsletter bekommen. Also das war die Anmeldung. Sie konnten mitmachen, weil die Agenda war im Netz, wie Sie gerade gesehen haben. Aber man konnte, wie gesagt, es gab auch diesen formalen Zweig, wo man sich ganz normal an einer Universität eingeschrieben hat. Die haben den Kurs über das Netz, über ihre Seiten, über ihre Newsletter bekannt gemacht. Nichts weiter eigentlich. Muss man sagen, die beiden haben sehr, sehr viele Abonnenten in Anführungszeichen, also in einer fünfstelligen Zahl. Das heißt, wenn die dann irgendetwas erzählen, dann schlägt das schon Kreise und ist nicht ganz intim oder vielleicht, wie es hier im deutschsprachigen Raum sein würde. Die hatten eine wahnsinnige Resonanz, weil alle erstmal gesagt haben, oh, was passiert da und was denn ein ganzer Kurs und so eine umfassende Agenda und dann auch noch von solchen sehr bekannten Bildungsexperten. 2200 haben sich also da angemeldet, haben mitgemacht am Anfang. Die 25, das waren die Paid Enrollments, das waren die sich in Manitoba angemeldet haben und die haben dann nochmal, ich glaube, im Rahmen des Kurses ein persönliches Feedback bekommen, also eine etwas genauere Interaktion mit den beiden Veranstaltern. Das Ganze englischsprachig, quer verteilt, aber dazu sage ich dann auch gleich noch etwas. Das ist so eine weitere Rahmenbedingung. Es gab dann auch so eine Seite mit den Activities, die werde ich gleich im Einzelnen noch so ein bisschen vorstellen. Sie haben so ein bisschen hier an verschiedenen Stellen darauf vorbereitet, dass der Kurs ein bisschen anders laufen wird als andere oder bekannte Formate. Ja, hier so der Hinweis, dass Sie versuchen wollen, an dieser sehr lehrerzentrierten Vermittlungsform zu arbeiten. Auch hier nochmal der Hinweis, dass Sie über die klassischen Modelle hinausgehen. Ich überspringe diesen Punkt mal. Ich wollte nur so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass Sie an vielen Stellen auch bewusst mit bekannten Strukturen und Routinen gebrochen haben oder brechen wollten, sagen wir es mal so. Sie haben auch fairerweise gewarnt. Also, this will be a different type of learning experience. Also, das wird anders ablaufen, als ihr vielleicht Kurse gewohnt seid. Ohne da jetzt im Detail auf jeden Punkt einzugehen, das ist war die Lerninfrastruktur des Kurses. Also vergessen Sie ein LMS oder zwei Anlaufpunkte, die Sie bekommen als URL, wo Sie dann Lernmaterialien abholen. Nach einigen Wochen sah dann die Lerninfrastruktur so aus. Also es gab dann zentrale Punkte, die habe ich gleich in Ausschnitten auch nochmal mitgebracht, und dann viele Dinge, die sich entwickelt haben im Rahmen des Kurses. Das sind dann die viele kleine Punkte stehen für Dinge, die Teilnehmer irgendwo im Netz gestartet haben. Und das Verbindungsglied dieser vielen kleinen Elemente war im Kern eigentlich ein RSS, also ein Tag, ein Kürzel CCK08, worauf man sich geeinigt hat. Und jeder, der was beigetragen hat, hat versucht, dieses CCK08 in seinem Beitrag in irgendeiner Form zu erwähnen. Und dadurch war die Verlinkung möglich oder er hat direkt verlinkt. Und das hat dann so eine Infrastruktur entstehen lassen, die natürlich wirklich komplett anders aussieht als jede Lerninfrastruktur, wie wir sie kennen, wo man im Gegenteil eher versucht zu sagen, nein, es gibt einen Anlaufpunkt und alles, was im Rahmen dieses Kurses passiert, das sollte möglichst dort stattfinden. Und also es bricht so ein bisschen mit den Vorstellungen, die wir von Überblick haben, von Orientierung, sondern versucht etwas komplett anderes. Und das, ich denke, durch diese Map ganz schön abgebildet. Das ist nämlich der kurze Film, den ich Ihnen zeigen wollte, als kurzen Einstieg. Einer der Beteiligten der zweiten Runde, der hat nämlich versucht, mal kurz zu erklären, was ein MOOC ist. Und jetzt versuche ich mal. Ob Sie was sehen oder hören. Irgendwas schneidet hier momentan noch. Etwas die. Aha, jetzt versuche ich mal zu verkleinern. Okay. Ich habe noch. Ja, aber da tut sich jetzt nichts. Soll ich nochmal kurz von Anfang an starten lassen? Okay. Aber das Geräusch ist ja auch nicht schön. Ne? Ja. So, jetzt. Okay, danke schön. Das war. Es hat auch so kleine Aussetzer drin, sorry. Also auf YouTube klingt es schöner und. So, jetzt versuche ich mal. Wo ist sie? Da, genau. Nochmal ganz kurz im Einzelnen, was da, wie diese Infrastruktur aussah. Das war so die allgemeine Beschreibung. Ich habe nochmal ganz kurz die wichtigsten Bausteinchen dieses Kurses festgehalten. Es gab natürlich so etwas wie eine Agenda, also kein Kurs ohne Agenda oder einen zeitlichen Rahmen, obwohl die beiden Facilitators sagen, auch das könnte man diskutieren und sagen, okay, am ersten Tag, wir schmeißen es weg und setzen uns eine völlig neue Agenda. Das ist in der Praxis der dann auch nachfolgenden 5, 6, 7 Kurse, die es gab, noch nicht passiert. Dass Teilnehmer hingegangen sind und gesagt haben, schön, was ihr vorgeschlagen habt als Experten in Anführungszeichen, wir machen was komplett anderes. Wäre dann vielleicht auch ein neuer Kurs. Die beiden hatten einen Blog aufgesetzt, das gehört so dazu. Das ist übrigens auch jetzt rein zufällig ein Screenshot, aber die Frage, die da im Raum steht, who is still participating, die ist schon ganz, ganz spannend, weil es haben 2200 angefangen am Anfang. Natürlich, weil die Eintrittshürde sehr gering war. Man musste nichts anderes tun, als seinen Namen da irgendwo reinschreiben und bekam eine E-Mail. Die Kurve der Beteiligung war natürlich eine stark fallende. Dann haben viele gesagt, okay, das ist ja wohl völlig in die Hose gegangen. Ihr habt mit 2200 angefangen und jetzt seid ihr noch 600 nach 3 Wochen oder 700. Das funktioniert ja wohl nicht. Es gab also eine sehr breite Diskussion über erstens diese fallenden Teilnehmerzahlen und zweitens, was bedeuten die eigentlich für so einen Kurs? Und die beiden haben natürlich gesagt, für uns war eigentlich das Ziel, diesen Kurs aufzusetzen. Wie viele dann teilnehmen, ist für uns völlig sekundär und wo die teilnehmen und ob die sichtbar sind oder nicht. Andere haben von draußen drauf geguckt und es als großes Kriterium genommen für Erfolg und Misserfolg. Die haben auch so eine zweite Erklärung nachgeschoben und gesagt, also im Gegensatz oder im Unterschied zu formaleren Kursen, vielleicht auch hier, wo man sich anmeldet, wo man einen Schein für bekommt, wo man vielleicht Geld für bezahlt, da ist natürlich der Filterungsprozess findet vorher statt. Das heißt, wir überlegen uns vorher, ob wir teilnehmen wollen und springen dann natürlich nicht so einfach ab. Hier ist die Eintrittshürde ganz gering und man hat diesen Filterungsprozess einfach dann später. Später merken die Leute, okay, es braucht mehr Zeit, als ich dachte, oder es ist doch nicht das Thema, das ich mir versprochen habe. Also eine ganz, ganz spannende Diskussion, was diese Teilnahme angeht. Der rote Faden dieses Kurses und auch viele der Kurse, die danach stattgefunden haben, nach dem gleichen Schema, sind tägliche Newsletter, wo dann die Facilitators nichts anderes was tun als die vielen Beiträge, die es im Netz gibt, Diskussionsbeiträge, die man, das gehört auch zum Rahmen dieses Kurses, irgendwo festhält. Also ich nutze meinen Blog zum Beispiel dann oder könnte meinen Blog nutzen, um dort teilzunehmen und zu sagen, okay, jetzt was die Agenda der ersten Woche anbetrifft oder das Thema dort, habe ich folgende Meinung, Doppelpunkt, schreibe. Er nimmt wiederum meinen Beitrag auf, weil der verlinkt ist und den Tag aufnimmt dieses Kurses und bringt ihr dann hier in diesen Newsletter, wo dann drin steht, Jochen Robes in Deutschland hat gesagt, Doppelpunkt. Also dieser tägliche Newsletter ist sowas oder war sowas wie der rote Faden dieses Kurses, wo alle Beiträge, die irgendwo da waren, Bilder, Texte, Videos, die Teilnehmer gedreht haben, zusammengeführt wurden und wieder an die Community zurückgespielt wurde. Die Teilnehmer selbst haben immer kleine Videos gebaut, so am Anfang jeder Woche, um zu sagen, wo stehen wir eigentlich im Rahmen dieses Kurses. Da sind die Amerikaner, Kanadier auch sehr viel hemdsärmeliger als, denke ich, Deutsche. Die setzen sich hin, lassen eine Kamera laufen oder eine Webcam irgendwo zu Hause und erzählen mal eben, was Thema der Woche war, ist. Das ist, denke ich, hier noch nicht so gang und gäbe, dass man da mal eben in seiner häuslichen Umgebung sowas macht. Es gab eine Moodle-Plattform, oder es gab auch eine Moodle-Plattform, die aber hier nur genutzt wurde, um die Foren abzubilden. Also schon eine größere Infrastruktur. Es wurde natürlich Twitter genutzt, das jetzt 08 noch nicht so populär war wie heute. Man müsste nochmal schauen, wie vielleicht in dem aktuellen Kurs, welche Rolle da Twitter spielt, ob das nochmal da ein bisschen in den Vordergrund rückt. Ich glaube, da verändern sich auch im Hintergrund immer wieder Dinge. Das Ganze ist alles unter, also alle Beiträge werden in der Regel unter dieser Lizenz Creative Commons abgelegt. Ich weiß nicht, ist die bekannt oder wer kennt sie? Sie zählen nicht. Ganz zentral, wenn man mit Social Media oder Web 2.0 zu tun hat, dahinter steckt die Möglichkeit, also andersherum gesagt, wenn Sie was im Netz veröffentlichen, dann gilt das normale Urheberrecht. Also niemand kann mit den Sachen, die Sie schreiben, die Bilder, die Sie ablegen, die Filme, die Sie filmen, irgendetwas machen, ohne Sie zu fragen. Da gilt das, was im normalen Leben auch gilt. Sie haben hier Creative Commons die Möglichkeit, sehr einfach dieses Urheberrecht einzuschränken und zu sagen, okay, wir sind hier in einem Bildungskontext, wer damit was machen will, zum Beispiel in Bildungsprozessen, der kann es tun, der kann mein Foto nehmen und irgendwo verwenden. Sie können diese Möglichkeiten sehr fein granulieren. Sie können sagen, okay, es darf alles damit gemacht werden, aber nicht kommerziell. Oder es darf alles damit gemacht werden, aber mein Name muss genannt werden. Das sind dann so kleine Häkchen, die man setzen kann und dann kopiert man einfach diese Lizenz rein und das Ganze ist auf den Seiten von Creative Commons und sehr populär. Ist sehr schön, sehr attraktiv, auch wenn Sie mal Materialien suchen für irgendetwas und sich nicht um Urheberrechtsfragen zu kümmern. Wenn Sie mal mit Flickr anfangen, diese Online-Fotodatenbank, und da die Bilderwelt aufteilen nach Creative Commons und ohne, also normalem Urheberrecht, dann finden Sie da einen riesen Pool zum Beispiel von Materialien, die Sie in Bildungszusammenhängen einfach frei verwenden können. Also das ist so wichtig für die Infrastruktur, für das Ganze dahinter. Wer in der Regel was blockt im Rahmen dieser Kurse, der benutzt auch diese Lizenz im Sinne von, okay, macht da, was ihr wollt. Also diskutiert über diese Materialien, kopiert sie, gibt sie weiter und schert euch nicht so sehr um das Urheberrecht. Die Teilnehmer im Rahmen dieses Kurses, also vorhin habe ich Ihnen aufgezählt, was die beiden Facilitator getan haben, also was sie einfach so in den Raum gestellt haben, um den Kurs in Gang zu bringen. Die Teilnehmer haben sich natürlich, und das jetzt drösel ich so ein bisschen diese Map von der anderen Seite auf, die Sie vorhin gesehen haben, die haben alles Mögliche gemacht. Die haben sich in Gruppen im Netz zusammengetan. Regional, lokal, verschiedene Sprachgruppen, auch verschiedene Netzwerke. Also das ist hier Google Groups. Es gab noch einige andere, ich glaube auf den Second Life. Eine Gruppe ist in Second Life gegangen und hat das Thema dort rübergenommen und dort diskutiert und gleichzeitig ausprobiert. War 2008 auch noch ein bisschen populärer als heute Second Life. Facebook, Twine ist so eine andere Communities. Also haben, ohne dass die Facilitator es gesagt haben, angetrieben haben, haben einfach Gruppen gebildet und die Diskussion dort rübergenommen. Haben dann idealerweise wiederum diese Gruppen rückverlinkt. Also wenn dort Beiträge kamen, dann hatten die wieder das Kürzel, dass andere auch die Chance hatten, über diesen Newsletter zu wissen, was dort auf Facebook eigentlich passiert. Also eine ganz, ganz offene, dynamische Struktur, die sich im Rahmen des Kurses selbst weiterentwickelt hat. Es gab Übersetzungen. Es gab Menschen, die sich hingesetzt haben und haben die Materialien, die Kursbeschreibung ins Ungarische und Spanische, das waren so die beiden großen Sprachen, komplett übersetzt, also haben Dinge getan. Die ganzen Materialien, die hinter diesem Wochenplan stehen oder standen, sind eigentlich im Rahmen dieser Kurse immer im Netz frei verfügbare. Also die Organisatoren im Rahmen dieser Kurse, die konzentrieren sich darauf, jetzt nicht irgendwelche Fachbücher anzugeben, die man nur in der Universität oder Bibliothek XY findet, sondern das sind fast immer auch Netzmaterialien. Das funktioniert natürlich auch vor allen Dingen im Rahmen dieser Themen sehr gut. Das wird sicher nicht übertragbar auf jedes Thema und jeden Kontext. Und dann so ein bisschen das Zentrale auf Teilnehmerseite waren einfach die Blogs. Die Teilnehmer hatten Blogs und haben dort reingeschrieben, was sie gedacht haben, wie sie andere Thesen, Themen, Beiträge kommentiert haben. Sie wurden auch gebeten oder eingeladen, Blogs zu eröffnen. Also wenn noch keinen Blog hatte, haben die beiden Facilitators gesagt, das ist doch eigentlich eine Gelegenheit, mal schnell einen Blog zu eröffnen und sich auch mit diesem Medium vertraut zu machen und mit Social Media und den ganzen Netzwerken drumherum. Und das ist dann auch sehr aktiv passiert. Also viele Teilnehmer haben Blogs eröffnet, teilweise haben sie einen zweiten Blog eröffnet, dann nur für den Kurs. Und da sind dann Wahnsinnsbeiträge entstanden und ausführliche, kurze Dinge wurden gezeichnet. Es wurden Videos gedreht, Network Student können Sie sich im Netz mal angucken auf YouTube. Das ist auch ein weiterer Versuch, so ein bisschen das vernetzte Lernen abzubilden. Es wurden ganz viele dieser Maps entwickelt, weil Konnektivismus war natürlich auch Thema, ich hatte es vorhin mal gesagt. Also nicht nur die Theorie und der Kurs als Praxis, sondern man hat auch noch über den Konnektivismus geredet und über das Lernen im vernetzten Zeitalter. Also ganz, ganz spannend. Ich habe hier nochmal so ein paar Grundprinzipien festgehalten, aber die habe ich jetzt auch schon zwei, dreimal erwähnt. Kein verbindliches Curriculum, wobei die meisten dieser Kurse, es sind bis heute so 6, 7 große weltweit angebotene entstanden, hatten ein Curriculum und das wurde in der Regel auch nicht umgestoßen. Die Struktur ist dezentral, also das spiegelt auch diese eine Map wider, wo zwar so ein paar Hubs von den Facilitators festgelegt werden, also wir bieten hier auch ein Wiki an oder hier einen Blog, aber eigentlich steht die Infrastruktur erst am Ende des Kurses. Da können Sie rückblickend sagen, okay, Materialien zu diesem Kurs, wenn man das mal so aufzeichnen will, findet man auf folgenden Stellen, in folgenden Netzwerken, unterstützt von folgenden Technologien. Die Kernaktivitäten der Teilnehmer, das sind jetzt Aggregate und so weiter, Feedforward, so etwas Kunstworte auch der Kunstbegriffe der Organisatoren. Im Kern meint es, es ist so die Einladung an die Teilnehmer, wenn ihr mitmachen wollt bei diesem Kurs, dann werden eure zentralen Aufgaben sein, erstmal vielleicht Informationen zu sammeln. Wenn ihr ganz vorsichtig anfangen wollt, dann werdet ihr mit den Informationen etwas tun, sie vielleicht neu zusammenstellen. Dann werdet ihr kreativ werden, repurpose und idealerweise gebt ihr eure Sachen weiter. Also das, was ihr dann lernt oder die Beiträge, die ihr schreibt, das macht ihr nicht im Stillen für euch in euer Tagebuch, sondern im Netz und spielt es wieder zurück in die Community, damit dieses Lernen im Netzwerk auch funktioniert. Das ist nochmal ein bisschen Prosa, dass das unterstützt. Mittlerweile haben einige Kurse nach diesem Muster stattgefunden. Also es gibt auch schon so ein paar Grenzen und Fragezeichen, die im Raum stehen. Hier so ein paar, die ich mal an der Stelle festgehalten habe. Also individuelle Barrieren. Also viele Teilnehmer sagen natürlich irgendwann, also um Gottes Willen, das ist einfach viel zu viel. Also die Überforderung, was Orientierung angeht, aber auch was die Masse der Informationen angeht, erschreckt viele. Und dann sagen die, okay, jetzt ist das funktioniert doch nicht für mich, weil ich schaffe es einfach nicht, neben meinem Job und abends und was auch immer, da diesem Wochenplan zu folgen und die Dinge zu lesen und mitzudiskutieren und dann vielleicht noch abends da irgendwelchen Live-Sessions zu folgen. Also das ist sicher so ein Punkt, wobei die Organisatoren oft sagen, das ist gar kein Problem, weil wenn ihr nicht mehr könnt, dann könnt ihr nicht mehr. Also ihr setzt euch als Teilnehmer, als Lerner, als Mitwirkende selbst die Ziele und bestimmt für euch, was geht und was nicht geht. Es ist immer so ein bisschen da ein Wechselspiel. Soziale Barrieren kommen natürlich auch immer wieder rein bei diesen großen Strukturen. Also das ist sicher weniger ein Thema, wenn man dann kleiner wird und es runterbricht auf kleinere Netzwerke. Aber hier geht es natürlich auch schon um Normen, Sprache, wie verhält man sich im Netz, gerade wenn man über so verschiedene Netzwerke und Kulturen springt. Anerkennung und Wertschätzung des Lernens ist natürlich ein Riesenthema. Ich habe es gleich auch nochmal festgehalten, aber ist für viele auch natürlich ein Problem. Was motiviert mich eigentlich heute noch ohne ein Zertifikat, ohne ein Zeugnis zu lernen in solchen Zusammenhängen? Das ist auf der einen Seite ja sehr einfach zu beantworten, wieder für die Organisatoren, aber heute natürlich nicht trivial. Technische Barrieren sind auch immer noch da, aber bei der Vielfältigkeit des Angebots werden die geringer. Aber es gibt natürlich auch bei so einem weltweiten Kursen irgendwo Bereiche, die Schwierigkeiten haben, jedem Multimedia-Baustein zu folgen. Ich habe es jetzt nochmal runtergebrochen auf, was heißt es eigentlich für didaktische Szenarien, wenn man dann mal die Theorie, die Praxis runterbricht auf die so ein paar wesentliche Punkte, die man dann auch wieder auf andere Zusammenhänge übertragen kann. Weil natürlich kann es für uns nicht Ziel oder Vorbild sein, eine solche Kursstruktur weltweit, 2200 Teilnehmer und so weiter, abzubilden. Also da sagen dann auch viele, also wenn man diese Kursformen diskutiert, ist ja Wahnsinn, aber schon im deutschsprachigen Raum, das geht ja gar nicht. Und wir hörten dann höchstens 75 Teilnehmer und da muss man sich mit solchen Modellen gar nicht auseinandersetzen und so weiter. Aber so ein paar Eckpfeiler bleiben natürlich stehen, also auch wenn man das im anderen Kontext wiederholt. Ich habe sie hier mal kurz festgehalten, was so für verschiedene Perspektiven angeht, mit dem Lerner mal angefangen, der sich in solchen Kursen bewegt. Das ist ein anderes Lernen. Da wird vorausgesetzt, dass das Lerner schon aktiv sind, dass die selbst organisiert sind, dass sie sich selbst Lernziele setzen können. Und da können Sie dann schon, wenn Sie mal jetzt an irgendeine Praxis denken, überlegen, okay, in welchen Kontexten geht das und in welchen Kontexten geht es nicht. Also wenn ich Teilnehmer mit irgendeinem neuen Thema konfrontiere, schon weiß, ich muss die führen, weil die haben dort keine Ahnung, dann wird so ein Kursmodell sicher keine Vorlage sein können. Für bestimmte Zielgruppen, für bestimmte Themen, für einen bestimmten Kontext kann das wunderbar funktionieren, wenn man weiß, was man dort verlangt und voraussetzt. Wenn man weiß, man hat mit Teilnehmern zu tun, die sich selbst, was das Lernen angeht, organisieren können. Denn die setzen selbst Ziele, die entscheiden selbst über Erfolg und Misserfolg. Die Lehrenden haben natürlich auch hier eine komplett andere Rolle, obwohl das sich sicher auch noch ein bisschen verändern wird, weil diese Facilitators dort in dem Kurs und auch in den anderen Kursen sind noch sehr stark, werden auch als Experten anerkannt, obwohl sie das eigentlich gar nicht sein wollen. Die würden am liebsten Diskussionen lostreten und dann verschwinden. Haut so nicht ganz hin, aber sie ziehen sich schon aus der Rolle desjenigen zurück, der eine Lerngruppe führt, der individuelles Feedback gibt, der genau sagt, okay, jetzt du brauchst nochmal eine individuelle Betreuung, was ist deine Frage und sowas. Das wird eher in einem öffentlichen Kontext diskutiert. Das ist so wie Lernbegleiter, habe ich mal reingeschrieben, Facilitator. Das sind auch Rollen, die wir hier in ganz verschiedenen Kontexten diskutieren. Vielleicht nicht so stark wie hier in diesen Open Courses, aber dass sich das Bild des Trainers zum Beispiel in den Zusammenhängen, in denen ich arbeite, wandelt oder wandeln soll, wird auch dort immer wieder diskutiert, je nach Teilnehmern, mit denen man zu tun hat. Also wo brauchen die Führung, wo brauchen die den klassischen Trainer, Experten, der ihnen auch sagt, was vielleicht gut und falsch oder richtig ist, oder wo kann man Dinge laufen lassen und begleitet nur noch und tritt nur noch an und sorgt für eine Lernumgebung, die funktioniert. Also da sind so kleine Rollen mal festgehalten. Lernerfolg ist natürlich ein großes Thema. Ich habe schon zwei, dreimal gesagt, das definieren eigentlich die Lernenden selbst. Auf der anderen Seite die Frage, kann man dieses, was man gelernt hat, nicht in irgendeiner Form zertifizieren lassen, ist natürlich ein Thema. Wird auch breit diskutiert, ob es da Möglichkeiten gibt, dass Hochschulen dann sagen, okay, jetzt wir wissen von dem Kurs und tun nichts anderes, als zu prüfen, was hast du gelernt. Der Kurs interessiert uns gar nicht, also können da Modelle der Arbeitsteilung auch entstehen. Aber also wie kann man dieses Thema Lernerfolg und auch zertifizieren oder bestätigen, dass man Kompetenzen erworben hat, wie kann man das in irgendeiner Form lösen in diesen Modellen, dass Menschen also nicht nur einfach vor sich hin lernen. Wie viel Struktur brauchen solche Kurse? Das ist noch eine sehr klare Struktur. Es braucht sicher ein Event, einen Anfang, ein Ende, eine Agenda, aber wie flexibel ist die? Am Anfang waren sie sehr offen, mittlerweile sagen sie auch schon, ja, es braucht da so ein bisschen roten Faden. Wie sieht die technische Infrastruktur aus? Ich habe vorhin dieses Riesenbild mal gezeigt. Das ist natürlich mit vielen Fragezeichen behaftet und die haben auch im Rahmen des Kurses erst gemerkt, welches von diesen vielen Angeboten, auch technischen Angeboten, gut funktioniert hat und welches schlecht. Da ist die Frage, gibt es da Regeln oder Routinen? Ich denke, das kann man nur über die Beobachtung vieler solcher Kurse feststellen. Aber natürlich gibt es Tools, die für einen bestimmten Zweck besser geeignet sind als andere. Was sich so ein bisschen rausschält, ist schon, dass man stärker als in den ersten Kursen heute auch Lernern oder Teilnehmern sagt, wofür die einzelnen Tools gut sind. Also um die Struktur vielleicht nicht zu offen zu haben und sich von irgendwelchen Entwicklungen überraschen zu lassen. Aber wie so eine technische Infrastruktur aussieht, ist dort ein immer wieder ein Thema. Ich habe jetzt auch mit Blick auf die Uhr so ein bisschen beschleunigt. Mache hier am Ende nochmal, bevor ich Sie bitte, nochmal einfach Fragen zu stellen oder unklare Sachen zu erwähnen, nochmal den Hinweis auf den Kurs, der auch in diesem Zeitungsausschnitt am Anfang war. Also steht schon alles im Netz. Geben Sie einfach CCK11, heißt es in dem Fall, mal ein. Ich kann es empfehlen, auch wenn Sie schon wissen, dass Sie es nie schaffen werden, da mehr als dreimal reinzugucken. Ich finde zum Beispiel auch immer ganz spannend zu schauen, welche Technologien dort gerade verwendet werden. Also was nutzt man eigentlich in so einem internationalen Kontext, um Live-Sessions zu veranstalten? Das sind vielleicht nicht die, die Sie hier an der Uni kennen. Da kann man schön mal schauen, was funktioniert, mit welchen Technologien arbeiten die gerade, welche Tools funktionieren, arbeiten die mit Moodle, ja, nein, und wenn, was nutzen sie davon? Also ich finde diese Infrastruktur auch immer ganz spannend zu beobachten, ganz abgesehen von den Inhalten, von den Themen und auch wie dort kommuniziert wird. Sie werden es sicher auch nicht schaffen, dort über 12 Wochen intensiv einen Kurs zu verfolgen, aber mal reinzuspringen und zu schauen, was wird dort angeboten, das kann sicher ganz, ganz spannend sein. Das kann man auch gut punktuell machen und im Rahmen dieser Kurse nimmt es auch einem keiner böse, wenn man da am nächsten Tag wieder weg ist oder mit einem Pseudonym auftaucht und nie wieder gesehen wird. Das gehört dazu. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nee, das war so angefangen von der Theorie bis zu... Es gibt mittlerweile so 6, 7 dieser Kurse, momentan laufen 2, 3 parallel, sind nur aus dem angelsächsischen Bereich heute. Ich kenne kein deutschsprachiges Experiment, auch aus anderen Sprachen, na gut, aber die werden dann vielleicht woanders kommuniziert auch. Es sind Kanadier, Amerikaner, die das experimentieren. Menschen, die irgendwo an Unis sitzen und Engagement und Zeit haben. Es ist dann nicht mal ganz nachzuvollziehen, wie die das auf die Reihe kriegen, weil die legen ja normalerweise ihr Tagesgeschäft nicht hin, diese Facilitators, sondern die machen normal weiter, was sie so machen und nebenbei machen sie so einen globalen 12-Wochen-Kurs. Das ist immer ganz, ganz interessant. Fragen?